Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Guten Morgen, hier Dailies. Das hier ist Freitag, der 16.02. Das hier ist Fußball MML Daily. Ich bin Mike Nöcker und mein Ying zum Yang, Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
Na, guten Morgen. Na?
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 Ich versuche rauszuhören, wie dein Tag so war und wie die Fans dich so begleitet haben.
Ach du, ja, ich muss mich, glaube ich, an dieser Stelle wirklich mal bedanken. Was da gestern über mich hereingebrochen ist, war wirklich Wahnsinn und bin ich ganz ehrlich, habe ich so auch nicht erwartet. An dieser Stelle nochmal wirklich vielen Dank an alle Nachrichten, die mich erreicht haben. Ich kann wirklich nicht auf alle antworten, es waren tatsächlich zu viele. Ich bin ganz beseelt und ich kann nur so viel sagen. Ich habe dem Fußball unwahrscheinlich, wenn nicht sogar alles in meinem Leben zu verdanken. Und dementsprechend versuche ich ihn an allen Stellen und allen Ecken und Enden solange ich kann zu verteidigen. Ich weiß, dass es sehr vielen ähnlich geht, dass der Fußball einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und ich glaube daran, dass ein anderer Fußball möglich ist. Und deshalb hoffe ich, dass wir alle noch ganz, ganz, ganz viel Spaß an dieser schönsten Nebensache der Welt haben werden. Und ich sag mal so viel dafür stehe ich mit meinem Namen, ja.
Um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und mal was Süßes zu erzählen. Lena hat sich so Gedanken gemacht, dass sie die Nacht zu gestern gar nicht schlafen konnte.
Ja, das gehört.
Verstehe ich gar nicht. Du warst so toll.
Ja, Lena. Aber darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um Zweifel, sondern es geht einfach darum, dass man natürlich dann Dinge nochmal verarbeitet, dass man sich schon auch Gedanken macht und einfach noch ein bisschen aufgekratzt war. Und es hat gar nicht so was unbedingt Negatives zu tun, sondern es ist einfach sehr, sehr aufregend. Und kann man ja auch mal ganz transparent sein. Ich bin in der Hinsicht leider ein kleines Sensibelchen und kann nicht so wie Mike Nöcker einfach innerhalb von 30 Sekunden dann einpennen. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu.
wobei ich bin ein Monstersensibelchen, kann aber trotzdem schlafen. Vielleicht ist das auch eine gute Kombination.
Good for you.
So, aber jetzt reden wir doch mal über das, was wir lieben.
Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
Das Wochenende klopft nämlich an und wir sind sowas von bereit für den nächsten Spieltag, der uns bevorsteht. So langsam aber sicher wird es mit jedem Wochenende richtungsweisender in der Bundesliga. Passend dazu haben wir heute jemanden eingeladen, der die Richtung vorgeben wird. Er ist nicht nur Freund des Hauses, sondern trainiert auch die U19 von Borussia Mönchengladbach in der A-Junioren-Bundesliga. Heute freuen wir uns darauf und auf ihn natürlich, aber wir freuen uns vor allem, dass er mal wieder bei uns am Start ist. Guten Morgen, Olli Kirch.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo Mike, hallo Lena und danke für die Einladung. Freue mich auch wieder hier zu sein.
Olli, wir werden in den nächsten Minuten sicherlich auch das ein oder andere Mal auf deine Ex-Clubs, da müssen wir im Plural bleiben, zu sprechen kommen. Erstmal soll es aber um die Gegenwart gehen. Seit letztem Sommer bist du ja in Gladbach tätig. Erzähl mal, wie läuft's da aktuell so?
Läuft ganz gut. Die Saison ist gut angelaufen. Auch jetzt die ersten Spiele konnten wir erfolgreich gestalten, sind relativ gut dabei in der Weststaffel und was dann noch viel wichtiger ist, die einzelnen Jungs machen es auch gut, haben sich also bisher individuell, aber als auch Mannschaft gut entwickelt und macht Spaß. Und wir haben jetzt am Wochenende das Derby vor der Brust gegen den FC. Das Hinspiel konnten wir leider nicht gewinnen und deswegen haben wir da noch eine Rechnung offen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, sind wir mit der Saison bisher sehr zufrieden.
Sehr gut. Und reden wir über alle Ex-Clubs? Also auch über den SC Verl und den ersten FC Kaiserslautern? Jeder? Nein.
Wir mussten ein paar Abstriche machen. Die Liste ist ja lang bei Olli Kirch.
Es geht also wirklich. Da gibt es ja viel Schlimmere. Also wirklich, da war ich da relativ treu, muss ich sagen.
Völlig frei von Olli Kirch Vereinen sind wir im ersten Spiel, das ist nämlich heute Abend um 20:30 Uhr. Da spielt der erste FC Köln gegen Werder Bremen. Es sind ein Stück weit das Duell zweier Mannschaften, bei denen das Positive zurückgekehrt ist. Köln punktet in dieser Rückrunde wieder und auch Werder steht trotz der Niederlage gegen Heidenheim eigentlich ganz gut da. Wir erinnern uns natürlich auch gern an das letzte Spiel der beiden Clubs in Köln. Damals gewann der FC mit einem unglaublichen 7:1 gegen Werder Bremen. Heute Abend wieder Flutlicht in Köln, Müngersdorf mit zwei Teams, die wieder gewinnen wollen. Das klingt nach einem eigentlich ganz reizvollen Fußballabend, ganz reizvolle Freitagabendpartie, oder?
Das wird auf jeden Fall eine gute Unterhaltung. Also Köln ja irgendwie, glaube ich, nicht im Karnevalskater, sondern eher im Karnevalsaufschwung. da ging ja die Punkte vorm Kurve zumindest auch echt nach oben. Ich glaube, Timo Schulz hat einiges bewegt, hat ein bisschen was umgedreht in Kader- und Mannschaftszusammensetzung, hat nochmal anderes Vertrauen gegeben. Und im Moment, oder zuletzt hat sich das bezahlt gemacht, aber auch Bremen hat ja echt Stabilität gefunden. Also das wird sicherlich ein munteres Spiel.
Kennst du nicht Timo auch aus deiner Zeit, als du noch U19-Trainer beim Hamburger Sportverein gewesen bist? Hat sich das nicht überschnitten?
Nee, das hat sich überschnitten. Da war ich, glaube ich, noch in Bielefeld U19-Trainer und wir hatten uns zu einem Testspiel mal verabredet. Ist nie dazu gekommen, weil er dann, glaube ich, direkt den Sprung gemacht hat zu den Profis. Also wir hatten uns eigentlich schon verabredet, aber dann war er nicht mehr U19-Trainer, sondern durfte schon die Profis trainieren.
Ich dachte, du hättest uns vielleicht noch ein paar Geheimnisse erzählen können, was jetzt vor allen Dingen beim ersten FC Köln vielleicht auch auf die Spieler zukommt und natürlich auch auf die bangenden und hoffenden Fans.
Nee, das leider nicht, aber du musst es doch besser kennen als alter St. Paulianer.
Ja, aber es ist ja auch langweilig, wenn ich mal die gleiche Geschichte erzähle, dass er ein toller Typ ist.
Also es ist kein Geheimnis, dass die Bremer so ein bisschen das sind, was die Kölner gerne sein wollen. Ne? Also sie haben sich als Kollektiv, als Mannschaft gefunden mittlerweile, sind extrem gefestigt, erfahren, wirken sehr, sehr reif und haben mittlerweile eine richtig gute Balance in ihrem Spiel. Und ich glaube trotzdem, dass Köln eine große Chance in dieser Partie hat, weil sie, glaube ich, noch in der Breite ein bisschen mehr Tempo auf den Platz bekommen. Mit Alidou, mit Thielmann sind sie da, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt als Bremen, die eigentlich als schnellen Spieler nur einen Ginmar haben. Sonst fehlt ihnen so ein bisschen das Tempo. Und du hast es ja schon angesprochen, Olli, Timo Schulz, ja, also bisher wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs beim FC. Hat, glaube ich, nur eins von fünf Bundesligaspielen verloren und der FC blieb jetzt zuletzt erstmals in dieser Saison 3 Spiele nacheinander ungeschlagen. Also die Trendkurve, die zeigt nach oben. Und für mich ist das irgendwie so ein Unentschieden-Spiel. Also die Bremer sind gut drauf, die Kölner sind im Aufwind und dann auch noch zu Hause spielen sie. Also ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es so ein 1-1 ist. Und warum lachst du jetzt?
Weil ich gerade dachte, du hättest jetzt gesagt, die Bremer sind gut drauf, die Kölner sind jod drupp. Aber so, das hatte ich erwartet, aber...
Wir kommen zur nächsten Partie. Der VfL Wolfsburg empfängt am Samstag um 15.30 Uhr Borussia Dortmund. Die einen warten weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Bei den anderen scheint die Formkurve weiter nach oben zu zeigen. Der VfL gewann letztmals Mitte Dezember. Der BVB hingegen ist seitdem ungeschlagen und führt die Rückrundentabelle aktuell sogar an. Im Hinspiel gab es ja einen knappen 1-0 Erfolg für die Dortmunder, Olli. Wäre alles andere als ein erneuter Sieg des BVB an diesem Wochenende für dich also eine wirkliche Überraschung?
Ja, ich sehe es ähnlich, dass der BVB da auf jeden Fall als Favorit reingeht. Aufgrund gerade auch der aktuellen Lage, der aktuellen Stimmung. Ich glaube, die Anpassung, die der BVB vorgenommen hat in der Winterpause, im Trainerteam mit Nuri und Sven, aber vor allen Dingen auch mit einem neuen Linksverteidiger, der echt Potenzial zu einer Granate hat, geben dem Spiel schon viel und viel mehr Stabilität in verschiedenen Ebenen. Also nicht nur, dass sie, finde ich, besser strukturiert nach vorne spielen, sondern sie kriegen auch weniger Gegentore. Ich glaube, jetzt seit Winter erst ein Gegentor. In der Hinrunde waren es zum gleichen Zeitpunkt, glaube ich, 4 oder 5. Also es ist auch schon ein wichtiger Faktor und Wolfsburg, warum auch immer, kriegt die Qualität, die sie eigentlich im Kader haben, nicht so richtig auf die Platte. Also mich würde es schon wundern, wenn der BVB da Punkte liegen lässt.
Endlich mal ein Spiel, das ich mir wieder im Stadion gönne. Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Und eins, auf das ich sehr, sehr gespannt bin. Du hast gerade schon gesagt, die Wolfsburger kriegen das nicht auf die Platte. Und irgendwie hat man jedes Wochenende das Gefühl, so jetzt muss doch aber eigentlich mal der Knoten platzen. Der Kader ist super, die Voraussetzungen eigentlich auch. Und Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt als Fußballregion, in der es an Dingen mangelt. Insofern vielleicht mal auch als Trainer, dich als Trainer gefragt, ist das dann eher Psychologie, passender Bausteine nicht zusammen, ist es vielleicht auch nur ein guter Kader nach Namen? Also wie gehst du in solchen Situationen um, wenn du merkst, irgendwie passt das nicht, irgendwie ist es nicht rund?
Ja, das ist also schon ein gutes Stichwort, Kaderzusammenstellung ist super wichtig. Also nicht nur auf Qualitäten zu achten, sondern auch auf Passungen. von den Qualitäten, die ineinander greifen müssen, fußballerisch, aber gerade auch was so die Typen angeht. Also du brauchst ein richtig gutes Mannschaftsgefüge, du brauchst verschiedene Typen mit verschiedenen Rollen, mit denen sie sich auch anfreunden können innerhalb einer Mannschaft. Und dann manchmal ist es auch in so einer Saison, wenn du am Anfang nicht gut reinkommst, da kann es verschiedene Gründe geben, können Verletzungssorgen sein, aber vielleicht auch mal Glück und Pech, und dann verselbstständigt sich das und dann ist es auf jeden Fall ein psychologisches Problem irgendwann. Dann bist du in einer Abwärtsspirale, in einer Negativspirale, du machst dir mehr Gedanken darüber, was schiefgehen kann, anstatt an das, was du erreichen könntest. Das sitzt dann irgendwann drin und das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe bei Mannschaften in diesen Regionen, die vielleicht auch gar nicht damit gerechnet haben, dass sie da jetzt sind, wirklich in die Köpfe zu kommen und da das Potenzial wieder freizulegen. Und das ist, manchmal dauert das eine Weile, manchmal brauchst du so ein Spiel, wo ein Knoten platzt und dann geht's wieder in die richtige Richtung. Aber es ist keine einfache Aufgabe.
Glaubst du denn, das kann in der Konstellation mit Niko Kovac noch weiter funktionieren? Weil manchmal ist es ja dann auch so, dass dann eventuell nicht nur das Binnenklima innerhalb der Mannschaft vielleicht nicht passend ist oder nicht die richtigen Typen zusammengestellt worden sind. Manchmal herrscht ja auch das Binnenklima zwischen Mannschaft und Trainer, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Und man hat irgendwie das Gefühl, Niko Kovac war schon 10-mal angezählt in dieser Saison. Und man weiß nicht, welches Tape er von Schäfer irgendwo hat. Aber man fragt sich schon so langsam, wie lange hält der sich noch beim VfL Wolfsburg? Also wie siehst du seine Person?
Es ist natürlich super schwer für mich, das zu beurteilen, weil ich überhaupt keine Insider-Informationen habe. Ich bin ja immer dankbar erstmal jetzt auch in meiner Position, dass Mannschaften oder Vereine an den Trainern festhalten und versuchen, das in der Konstellation umzubiegen. Mhm. Ich habe ja auch Beispiele, bei denen das geklappt hat. Insofern würde ich denken, dass Marcel Schäfer da genaues Auge drauf hat und eben, weil er jeden Tag auch die Arbeit von Niko Kovac beurteilen kann und natürlich auch mit Spielern im Austausch steht, dass er eben den Grund auch nicht gesehen hat, den Trainer zu wechseln oder andersrum das Vertrauen weiterhin hat, dass das funktioniert. Andererseits kennen wir alle das Geschäft. Ich wünsche es Nico natürlich nicht, aber natürlich sind die Regionen, in denen sich der VfL Wolfsburg gerade befindet, absolut nicht das, was sich in dem Umfeld auch vorgestellt wird, sodass es ungemütlich weiter werden kann. Aber ich bin wirklich der Falsche, um jetzt beurteilen zu können, ob er noch der richtige Mann am Platz ist.
Einen Trainer zu befragen, ob man einen Trainer entlassen soll, ist sowieso schon ein schweres Unterfangen. Aber ich finde, dafür hast du dich sehr gut geschlagen, Olli.
Ich hab's mal probiert.
1. FC Heidenheim gegen Bayer Leverkusen, das ist die nächste Begegnung. Samstag 15:30 Uhr. Die beiden Mannschaften der Stunde treffen aufeinander. Beide surfen aktuell auf ihre Weise auf einer nicht enden wollenden Erfolgswelle. Heidenheim klopft als Aufsteiger so langsam an die europäischen Plätze. Und Leverkusen ist spätestens seit dem letzten Wochenende Topfavorit auf den Meistertitel. So, und jetzt die große Frage, Olli. Kannst du dir vorstellen, dass ausgerechnet Heidenheim jetzt zum kleinen Leverkusener Stolperstein werden kann?
Kann auf jeden Fall passieren. Also Heidenheim macht es unfassbar gut, schon seit Jahren und auch, das ist der Wahnsinn, diese Anpassung direkt an eine Liga höher mit den ganzen Top-Playern in Deutschland und trotzdem ihr Ding so durchziehend und das dann auch stabil irgendwie auf die Platte kriegen, ist Wahnsinn. Deswegen ja, 100%ig möglich. Aber faktisch nicht möglich, aber 200%ig bin ich mir sicher, dass Leverkusen zu stark ist, als dass sie es zulassen. Also letztendlich liegt es ja in solchen Duellen immer an der stärkeren Mannschaft, in Anführungsstrichen, dass die es gar nicht erst zulassen, dass Heidenheim zum Stolperstein werden kann. Und ich sehe Leverkusen so stabil, nicht nur fußballerisch, aber auch mental, dass ich schon glaube, dass sie das dort auch packen werden.
Heidenheim natürlich extrem heimstark, ne? Ich glaube, sie haben doppelt so viele Punkte zu Hause geholt wie auswärts, glaube schon 18 Stück und befinden sich eben auch in so einer Art Flow. Gäbe es eine Bundesliga-Tabelle vom 14. bis 21. Spieltag, wäre Heidenheim tatsächlich Zweiter hinter Leverkusen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon richtig absurd. Und wenn wir hier jetzt so einen kleinen Trainer-Geek ja bei uns als Gast haben, Olli, wir alle reden ja und schwärmen ja von Bayer Leverkusen. Und wenn es eventuell ein Trainervorbild gibt, dann glaube ich, werden junge Trainertalente ganz, ganz schnell auch Xabi Alonso sagen. Du aus deiner Trainersicht, was ist denn Xabi Alonso für einen Trainer, also wenn wir mal auf das Sporttaktische schauen, was ist so ein bisschen sein Signature-Move?
Raumaufteilung und Positionierung. Ich finde es erstmal erstaunlich, dass er spielen lässt, in Anführungsstrichen, wie er als Spieler eigentlich nie auf dem Platz stand. Also mit einer Dreierkette und vielen Spielern. Ich glaube nicht, dass das jemals so in einem System bei Real Madrid, bei Bayern unter Pep vielleicht schon nochmal eher, aber auch nicht bei Liverpool so gespielt wurde. Und dass er dann seinen Weg gefunden hat, unabhängig so, wie er es auf dem Platz empfunden hat, das nochmal so zusammenzubasteln, dass du einfach in jeder Phase spielst, Top-Positionierung hast, Top-Abstände zum Ball, in welchem Winkel zueinander, also es sind auch echt kleine Details, die dazukommen. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist so das, in dem er sich gefunden hat und gleichzeitig aber auch eine defensive Stabilität damit aufzubauen. Das bedingt ja alles aneinander. Also die Aufstellung offensiv muss ja genauso gewählt sein, dass wenn du den Ball verlierst, dass du direkt auch wieder präsent bist und auch entweder den Ball direkt erobern kannst oder eben in deiner Ordnung wieder defensiv sein kannst. Und das ist so im Gesamten einfach so ein geiler Fluss. Das macht wirklich einfach nur Spaß, sich das anzuschauen.
Du hast gerade Pep angesprochen, Pep Guardiola, und er wird ja auch bei seinen Stationen Liverpool und Real Madrid auf Top-Trainer getroffen sein. Du selbst hast unter Jürgen Klopp gespielt. Hilft einem das eigentlich so als Vorbild?
Es hilft in Ansätzen und es hilft auch mal situativ, aber natürlich nicht im Ganzen, weil das Letzte, was du machen darfst, ist natürlich jemanden zu kopieren. Also das wird nicht funktionieren. Es wird schon schlau sein, sich das eine oder andere abzugucken und anzueignen, was du dann nochmal anwenden kannst, aber nie im Gesamten. Du musst deinen eigenen Weg finden, deinen eigenen Stil, deine eigenen Abläufe. Aber von den Besten etwas mitzunehmen, ist ja wirklich nur schlau. Und ich denke, dass Xabi Alonso das hundertprozentig auch so gemacht hat. Und dazu seine Spielerrolle, die ja auch sehr zentral in den besten Mannschaften der Welt auf Top-Niveau war, dann dazu kommt, und das scheint ein gar nicht so schlechter Mix zu sein.
Und wenn du vorhin gesagt hast, Olli, so dass der Signature-Move von Xabi ist Raumaufteilung und Positionsspiel, wenn man sich dann halt fragt, wieso funktioniert das alles so maschinenartig bei Bayer Leverkusen, ist das, glaube ich, genau die richtige Antwort, weil er natürlich in Räumen denkt, er denkt in Positionen und er denkt nicht nur ausschließlich in individuellen Spielern, ne? Das heißt, wenn irgendwie Tabsoba beim Afrika-Cup ist, dann setzt er halt Tah in die Mitte oder zieht Robert Andrich in die Innenverteidigung zurück. Also er denkt die ganze Zeit in Räumen und in Positionen, und deshalb gibt es da so wenig Fehlerquellen. Ne? Also das ist so, weil wir die ganze Zeit sagen, wie kann das sein, dass der keine Spiele verliert oder Bayer Leverkusen keine Spiele verliert und die auf jedwede Verletzung oder jedweden Ausfall irgendwie nicht einbrechen und eine Reaktion haben. Ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel ist, dass er in Räumen denkt, in Positionen denkt und nicht nur in individueller Qualität oder irgendwie auf Spielerpositionen bezogen, sondern wirklich das große Ganze im Blick hat. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, wie sich dann jeder dem unterordnet in diesem System. Also ich glaube schon, dass er viel in nicht nur Positionierung, Räumen, aber auch Profilen denkt. Also er weiß schon, welche Qualität er auf welcher Position haben möchte. Aber wie du schon sagst, dann wird ein Spieler ausgetauscht und dann kommt der nächste rein und denkst, hey, das ist nicht mal eine Schwächung, die wird ja noch besser.
Ja.
Das ist absoluter Wahnsinn und macht echt nur Spaß.
Wir kommen zum Topspiel an diesem Wochenende. RB Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstag um 18.30 Uhr. Und kommen wir also zu deinem aktuellen Club, Olli, der mittlerweile auch seit 4 Spielen auf einen Sieg wartet. Jetzt steht das Gastspiel eben in Leipzig an und die Chance, RB zu schlagen, war wohl selten größer als aktuell. Die Leipziger sind in diesem Jahr doch recht verwundbar unterwegs. Unter der Woche gab es dann auch noch die unglückliche Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid. Was traust du deinen Fohlen, ja, im Hinblick auf die Partie in Leipzig zu?
Ja, ich hoffe eine ganze Menge. Grundsätzlich ist es keine einfache Saison. Ich glaube, dass die Verantwortlichen das aber weitsichtig schon vor der Saison auch angekündigt haben, sodass es jetzt auch für die Tabellenkonstellation in Anführungsstrichen sehr, sehr ruhig ist. Trotzdem ist es klar, du musst auch ein Spiel in Leipzig nutzen, um Punkte mitnehmen zu können. Das ist völlig klar. Nach dem Leipzig-Spiel kommen, glaube ich, drei Teams, die unter den Gladbachern stehen mit Bochum, Köln und Mainz, glaube ich. Das sind natürlich dann wegweisende Spiele für die Saison, aber es wäre natürlich wichtig, mit einem ordentlichen Gefühl aus Leipzig auch wieder zurückzukehren.
Bei Leipzig ist ja ganz spannend, immer wenn sie Punkte liegen gelassen haben in der Liga, haben sie sich eigentlich im darauffolgenden Spiel wieder so ein bisschen rausgekämpft und rehabilitiert. Ne? Gab ja am vergangenen Wochenende ein sehr ernüchterndes 2:2 gegen Augsburg. Und ich glaube schon irgendwie, dass sie dieses Ergebnis jetzt wieder korrigieren können, auch weil RB Leipzig, ich weiß, das ist nur ein statistischer Wert, ich sage ihn trotzdem, immer nach Einsätzen in der Champions League in der Bundesliga sehr, sehr gut performt haben, beziehungsweise ungeschlagen sind, schafften nach der Champions League 5 Siege, ein Remis und 17:3 Tore. Und jetzt haben sie doch auch trotzdem eine gute und solide Leistung gegen Real in der Königsklasse gezeigt. Und ich glaube, Gladbach, und das wirst du auch wissen, Olli, die haben jetzt meistens nicht so Bock auf gegnerisches Pressing. Das mögen sie nicht so. Und wenn die Leipziger das nur ansatzweise, so wie es ja auch eigentlich in ihrer DNA ist, auf den Platz bringen, dann wird es, glaube ich, extrem unangenehm für Gladbach.
Ja, wird es auf jeden Fall. Ich glaube, was trotzdem dann noch ein Vorteil sein kann, was du gerade schon gesagt hast, einmal Belastung unter der Woche plus negatives Ergebnis. Und das war ja nicht nur, dass man jetzt sagen konnte, okay, schade, wir haben gegen Real keine Chance gehabt, dann ist es halt so, aber jetzt packen wir uns Gladbach, sondern die Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam, mit Schiedsrichterentscheidungen und so weiter, das nimmst du schon noch mal mit ein paar Tage. Und deswegen könnte das ein Ansatz sein, vielleicht, dass die Köpfe nicht so frisch sind. Hundertprozentig muss sich Gladbach darauf einstellen, dass Leipzig mehr den Ball hat, dass sie ein bisschen mehr hinterherlaufen müssen. Aber das haben sie in dieser Saison auch schon bewiesen, dass sie tief stehen und verteidigen können und auch über Kontersituationen auch gefährlich werden können. Und ich denke, dass das auch der Plan sein wird.
Und kommen wir zum letzten Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr. Und das ist unter den gegebenen Vorzeichen ein echter Knaller. VfL Bochum gegen den FC Bayern München. Der Spieltag könnte schon sowas wie ein Endspiel für Thomas Tuchel sein. Ob es Sinn macht, den Trainer auszuwechseln, dazu wird sich gleich sein Trainerkollege Olli Kirch äußern. Naja, klar. Natürlich. Nein, also Scherz beiseite, die Bayern sind gegen Bochum logischerweise zum Siegen verdammt und brauchen jetzt den Sieg, um den Anschluss an Leverkusen nicht zu verlieren. Der VfL wiederum ist zu Hause weiterhin aber eine Macht. In der Heimtabelle sind die Bochumer Elfter. Erst ein Spiel hat der VfL Anne Kastropper verloren. So, ist die Aufgabe für Tuchel und die Bayern daher vielleicht sogar komplizierter, als das es auf den ersten Blick vielleicht vermuten lässt, Olli?
Ja, wird super eklig in Bochum. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendeiner was anderes erwartet. Ich glaube, dass sie schon mit dem Gefühl dahin gehen, das wird ein richtiger Kampf. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie es ausgeht. Also ich finde wirklich, dass Bochum das extrem gut macht zu Hause. Ich habe mir zwei Spiele auch schon angeguckt dort diese Saison. Und die ganze Atmosphäre in diesem Stadion, ich mag das eh. Und wenn dann die Spielweise noch dazukommt und das Momentum vielleicht so ein bisschen auf Bochumer Seite schlägt durch Torabschlüsse oder durch Ballverluste der Bayern, die sie jetzt einigermaßen viel hatten, auch in kritischen Zonen, dann kann das Stadion wirklich zu einer Festung werden. Und deswegen bin ich mir echt nicht sicher, wie die Spiele ausgehen.
Ich glaube, was sicher ist, dass es ein Spiel mit seismografischem Charakter für den FC Bayern werden könnte, egal in welche Richtung. Ja, du kannst dich natürlich, wenn es richtig eklig ist, auswärts 17:30 Flutlicht gegen Bochum, wenn du dich da beweist und dich so ein bisschen freischwimmst, ja, kann das auch nochmal... Ja, wirklich. Also, ey, ich würde es nicht darunter machen, weil du kannst dich natürlich auch... Dann kann sich so eine Saison auch nochmal wandeln, ja. Also dann kannst du dich nochmal als Team irgendwie so ein bisschen hinter so einem ekligen, dreckigen Sieg vereinen und irgendwie freischwimmen. Aber es kann auf der anderen Seite auch ein richtiger Saarbrückentag werden, ja. Also ich glaube ganz ehrlich, und das, obwohl die Bayern ja eigentlich die Bochumer immer richtig vermöbelt haben. Die letzten drei Spiele gegen Bochum haben die Bayern mit 17:0 Toren gewonnen. Also das war sehr, sehr deutlich. Aber Die Bayern sind eben gerade nicht Bayern-like, beziehungsweise Bayern-like ist aktuell etwas anderes und zwar ganz, ganz weit weg von spielerischer Dominanz und offensiver Spielfreude. Und ja, es gibt durchaus ein Szenario in meinem Kopf, was ich finde, wo ein sehr gut aufgelegter Manuel Riemann die Krise des FC Bayern durchaus verschärfen könnte. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war selten so hoch wie aktuell.
Ja, könnte wirklich, wirklich sein. Das, wie du gerade schon gesagt hast.
Man will sich das irgendwie gar nicht ausmalen, oder? Also so aus Bayern-Sicht jedenfalls. Stell dir mal vor, drei Niederlagen in Folge wäre ja echt der Horror.
Genau da liegt ja wieder die Krux. Also Bayern-like normalerweise aus den vergangenen Jahren wäre gewesen, ja komm, dann gehen wir da hin und da holen wir uns das wieder und zeigen ganz Deutschland,
ja.
Also nicht abschreiben, nicht abschreiben. Und im Moment hast du so das Gefühl, ich weiß nicht, ob die da genau mit diesem Selbstbewusstsein reingehen können oder ob die eben eher im Hinterkopf haben, boah, wenn das jetzt auch noch schief geht, meine Güte. Deswegen ist das, so Charaktertest natürlich immer, finde ich, ein sehr, sehr schwieriges Wort, aber dieses Spiel wird, glaube ich, vor allen Dingen auch in den Köpfen von Bayern München entschieden. Und wenn die mit eine richtige Einstellung zu dem Spiel finden und sich einfach Bayern-like erinnern, so waren wir doch eigentlich oder sind wir doch eigentlich, dann wird's, auch wenn es wahrscheinlich nicht so ein hoher Sieg wird wie die letzten drei Lehner, die du gerade zitiert hast, aber dann denke ich schon, dass Bayern da die besseren Karten hat, auf jeden Fall aufgrund der Qualität. Aber es ist erstmal, dieses Spiel gilt es anzunehmen und darüber hinaus dann erstmal auf die fußballerische Klasse zu kommen. Wird schwer genug.
Den Bock umstoßen. Die Knoten zum Platzen genau bringen.
Den Bock umstoßen, das hat ja Thomas Tuchel schon nach dem Spiel gegen Lazio gesagt. Und das ist ja eigentlich immer eine ganz gute Benchmark und das will Olli jetzt natürlich nicht hören. Aber wenn ein Trainer sagt, wir müssen den Bock umstoßen, kannst du eigentlich 14 Tage abzählen? Dann weißt du auch, dass der Trainer danach Geschichte ist.
Dann ist der Trainer der Bock. Naja.
Ungefähr so, ja.
Wir haben noch ein paar weitere Partien. Ganz kurz im Überblick. Mainz 05 gegen den FC Augsburg. Die TSG Hoffenheim spielt gegen Union Berlin. Darmstadt 98 trifft auf den VfB Stuttgart. Und der SC Freiburg bekommt es mit Eintracht Frankfurt zu tun.
In der zweiten sieht man besser.
Die zweite Liga ist natürlich nicht weniger interessant und daher werfen wir auch hier noch einen Blick auf den anstehenden Spieltag. Im Fokus steht selbstverständlich der Hamburger Sportverein. Es ist schließlich Spiel 1 ohne Tim Walter. Merlin Polzin wird morgen gegen Rostock bei den Hamburgern als Interimscoach an der Seitenlinie stehen. Olli, du warst ja bis Sommer auch beim HSV tätig, warst auch da U19-Trainer. Wie blickst du auf das, was in den letzten Tagen beim Hamburger Sportverein passiert ist?
Ja, leider so ein bisschen absehbar. Ich hätte Tim gegönnt, dass er ja die Mission irgendwie erfolgreich abschließen kann. Wie gesagt, absehbar, aber dadurch, dass der Druck doch schon groß wurde, jetzt nach so vielen Jahren in der zweiten Liga unbedingt den Aufstieg schaffen zu müssen und dann in der Konstellation man eben nicht mehr dran geglaubt hat. Ich freue mich im Gegenzug dann aber trotzdem für Merlin, dass er die Chance jetzt bekommt, zumindest gegen Rostock auf der Bank zu sitzen. Halte sehr viel von ihm und bin gespannt, wie er die Jungs einstellt am Wochenende.
Das sind, glaube ich, alle, ne? Also Fans, Verein, ganz Hamburg, möglicherweise auch die ganze Liga. Denn das wird sicherlich auch eine große Aufgabe sein, die da auf ihn zukommt, in jedem Fall. Lena, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, ich wollte nur kurz fragen, ist das dieser Merlin, der eigentlich Paulianer ist? Ist es der?
Ja.
Das ist der,
ist ja,
ne?
Beides.
Der ist beides.
Ist Hamburger.
Ah, der ist Hamburger.
Der ist Hamburger.
Und haben wir schon irgendwo gelesen, dass er für den Hamburger Sportverein zum Zauberer werden soll?
Mike. Ach, schön. Mike. Drop.
Die Headline kannst du dir jetzt anpinnen. Das ist
sehr gut.
Das ist ein klassischer Nöcker. Machen wir schnell weiter, bevor er wieder Oberwasser bekommt. Also auch in Kaiserslautern, ja, gab es ja einen Trainerwechsel.
Da ist es ja.
Genau. Da ist es doch. Mit Friedhelm Funkel soll jetzt alles besser werden. Am Sonntag trifft Funkel mit seinem neuen Team auf Nürnberg. Zeitgleich spielt auch Tabellenführer St. Pauli zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Die restlichen Spiele. Hertha empfängt am Freitagabend den 1. FC Magdeburg. Hannover muss gegen Fürth ran. Schalke empfängt Wiesbaden. Paderborn duelliert sich mit Kiel. Karlsruhe und Düsseldorf eine weitere Partie. Und dann gibt es noch Elversberg gegen Osnabrück. So, Olli, ganz kurz, wer steigt am Ende auf?
St. Pauli, HSV. Würde ich gerne beide nächstes Jahr in der ersten Liga sehen. Und dann ist es echt offen und irgendwie spannend. Also Kiel macht es irgendwie auch gut. Und ich finde den Kieler Ansatz, die sind auch so ruhig und haben einen klaren Plan von der Art, wie sie Fußball spielen wollen, von der ganzen Kaderzusammensetzung und auch Trainerbesetzung immer, also finde ich auch sympathisch. Also drei Nordlichter für eventuell. Ist doch für dich dann kurze Wege, Mike.
Absolut. Spannende Situation dann natürlich in der nächsten Woche. Dann spielt nämlich Holstein Kiel gegen St. Pauli. Auch dann wissen wir vielleicht ein Stück weit mehr. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mehr von dir, beziehungsweise von deiner Expertise. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast durch dieses Wochenende des Fußballs und Einblicke in deine Meinung und deine Einschätzungen gegeben hat. Immer wieder spannend, mit dir zu reden. Vor allen Dingen fand ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, so diese Einblicke in ein Trainerleben sind dann schon nochmal besonderer, als wenn man einfach nur, ich will das jetzt nicht runtermachen, aber einfach nur mit Journalisten spricht, die dann irgendeine ganz normale Einschätzung der Lage sozusagen haben.
Ja, wir haben immer gut reden, ne? Wir stehen ja auch nicht in der Kabine, ne?
So.
Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Dementsprechend kann ich mich da meinem Vorredner nur anschließen. Schön, dass du da warst, Olli. Komm gerne wieder. Wir freuen uns jedes Mal. Dann kannst du uns immer wieder schön einnorden. Und das brauchen wir auch.
Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, wie immer. Und gerne auch für nächstes Mal.
Tipptopp. Über Oliver Glasner und Crystal Palace und so weiter und so fort sprechen wir natürlich in der nächsten Woche. Und am Montag dann werden wir alles mal genau checken mit 100% Lena, ob wir auch richtig gelegen haben in den Einschätzungen. Und bis dahin können wir ja nichts anderes tun, Lena, als euch in ein fantastisches Wochenende zu entlassen, oder?
So ist es. Macht's euch schön. Wir hören uns Montag wieder. Und das waren für euch heute Olli Kirch, Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.